Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Prof. Guten Tag, Walter.
Hi, Martin.
Machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind?
Yes.
Ja, der zweite Teil von Die Wahrheit wird euch frei machen.
Wie wir schon das letzte Mal feststellten, ist die Wahrheit alles. Wir müssen wissen, was die Wahrheit ist.
Ich las letzten Abend in Selected Messages: Ohne die Wahrheit ist keine Heiligung möglich.
Das zeigt doch, wie wichtig sie ist. Lass uns beten und danach anfangen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir erneut für das Privileg, diese Gespräche führen zu können. Wir bitten dich, sie zu segnen und unseren Verstand mit dem Heiligen Geist zu erleuchten. In Jesu Namen, Amen.
Martin, einige denken sicher, dass wir einfach versuchen, dagegen zu sein. Dieses Thema Bibelübersetzungen wird sehr emotional. Aber es ist doch ein Thema von überragender Wichtigkeit. Denn wenn man die Tatsache bedenkt, dass Gott sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, ist es dann nicht von überragender Wichtigkeit, wirklich das Wort des Herrn zu haben? Wir sahen ja in der letzten Folge, dass Hunderte von Wörtern und ganze Teile einfach fehlen. Sie machen dafür die Verschmelzung verantwortlich. Aber das ist die Heilige Schrift, die im ersten Jahrhundert verwendet wurde. Und sie wurde die ganze Zeit bis 1844 verwendet.
And it was used all the way up to 1844.
And if you think, wenn man die Anfänge der Reformationsbewegung bedenkt, die Zeit, als Tyndale die Bibel ins Englische und Martin Luther sie ins Deutsche übersetzen und auch in all die anderen Sprachen, in denen die Schrift zur Verfügung steht, wollen wir wirklich glauben, dass sie all die Jahrhunderte hindurch die falsche Schrift hatten und die römisch-katholische Kirche uns durch ihre Weisheit die richtige gab, nachdem während der Reformation eine Handschrift in der Bibliothek des Vatikan entdeckt wurde, bei der halbe Teile fehlen und tausende von Korrekturen vorhanden sind? Und 1844 der Sinaiticus in einem Abfalleimer entdeckt wurde? Mit all seinem Gekritzel, den Auslassungen und Korrekturen, dass sie der Weisheit letzter Schluss sein sollen und jeder bis dahin falsch lag? Für mich ist das eine absolut unlogische Denkweise.
Ich stimme dir zu. Die Bibel und der Geist der Weissagung machen es ganz eindeutig, dass Gott sein Wort beschützen und bewahren wird.
Ja.
Jetzt hat man Leute, die sagen, oh nein, also für diese Zeitspanne war es leider das falsche Wort.
Dann gab es die Bibel der katholischen Kirche, die auf Latein war, die Vulgata von Jerome, die sich auf die Handschriften von Eusebius und auf nichts anderes stützten. Er war ein großer Bewunderer von Eusebius. Der Geist der Weissagung erklärt uns deutlich, dass die Lage aber anders war. Die Waldenser hatten die wahre Schrift. Geht man in der Geschichte noch weiter zurück, Martin, zur byzantinischen Kirche nach Antiochia, war es dort, wo man zum ersten Mal anfing, Christen Christen zu nennen. Das war der Ausgangspunkt von Paulus. Dort waren die Handschriften. Warum sollte man die Handschriften Antiochias ignorieren und dafür die aus Alexandrien wählen?
Wo die Devise Gnostizismus lautete.
Ja, es ergibt einfach keinen Sinn. Aber es hat den Anschein, dass die Welt der Gelehrten diese Denkweise mit allem Drum und Dran geschluckt hat. Ein anderer Punkt ist dabei natürlich, dass die ursprünglichen Schriften auf Griechisch geschrieben waren. Ich spreche jetzt vom Neuen Testament, nicht vom Alten Testament. Das Neue Testament war im Koine-Griechisch geschrieben. Und die Gelehrten der alexandrinischen Schule hatten klassisches Griechisch, das einen viel höheren Status hatte. Das andere war,
so dass jeder es verstand,
wie Küchenafrikaans. Jeder konnte verstehen, worum es dabei ging. Es ist so, wie Gott es möchte, dass nämlich jeder erreicht wird und nicht nur eine bestimmte elitäre Gruppe. Die ersten Übersetzungen, die wir finden, sind genau genommen armenisch. Und sie gründen sich auf den Mehrheitstext. Die ganze byzantinische Kirche, sogar die griechisch-orthodoxe Kirche, verwenden bis vor kurzem nur Übersetzungen des Mehrheitstextes. Erst in den letzten Jahrzehnten gab es da eine Veränderung. Die ganze Geschichte hindurch machte Gott einen schrecklichen Fehler. Er muss für den längsten Abschnitt der Geschichte die falschen Handschriften gegeben haben. Und glücklicherweise haben wir die römisch-katholischen Handschriften, um uns zu berichtigen. Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Aber heute wollen wir darüber sprechen, wie sich das auf die Lehre auswirkt. Das ist jetzt kein Angriff. Es ist einfach eine klare Aussage zum Ist-Zustand.
Ja.
Die Leute müssen sich entscheiden.
Ja, entscheiden und dabei etwas Logik walten lassen.
Stimmt. Wir beginnen wieder mit Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dieses Wort Wahrheit ist von so überragender Wichtigkeit. Das letzte Mal sprachen wir darüber, dass Jesus die Wahrheit ist und wir besprachen einige dieser Themen. Das Wort ist Wahrheit und schließlich das Gesetz, die Gebote. Sehen wir uns einige dieser Dinge an. Wir wollen uns adventistische Lehre und die neue Übersetzung ansehen. Lass uns einige Vergleiche anstellen. Daniel 9, Vers 25 bis 26 in der King James. So wisse und verstehe, dass vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Messias, dem Fürsten, 7 Wochen und 62 Wochen vergehen, Straßen und die Mauer werden wieder aufgebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach 62 Wochen wird der Messias ausgerottet werden, aber nicht für sich selbst. Und das Volk des zukünftigen Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sie geht unter der überströmenden Flut, und bis ans Ende des Krieges sind Verwüstungen fest bestimmt.
And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war dissolutions are determined. Now this prophecy is.
Diese Prophezeiung ist eine extrem wichtige Prophetie.
Ja.
Es ist die Prophezeiung in der Prophetie. Sie sagt uns die genaue Zeit, wann der Messias, der Fürst, kommen wird. Sie sagt auch, was mit ihm geschehen wird. Sie gibt uns eine Zeitlinie, die Prophezeiung der 70 Wochen. Ist das nicht wunderschön?
Es ist unfassbar. Wie schon früher erwähnt, studierten die Juden die gegenwärtige Wahrheit nicht.
Nein.
Deshalb verpassten sie diese Prophezeiung.
Ja, diese Prophezeiung entging ihnen. Bis heute entgeht ihnen diese Prophezeiung und sie verdrehen sie. Diese Aussage, dass der Messias ausgerottet wird, aber nicht für sich selbst, ist eine so tiefgründige prophetische Aussage. Die beiden Fürsten werden gegenübergestellt. Das eine ist der Fürst von Rom, der kommen und die Stadt zerstören würde, der buchstäbliche Fürst. Er hat einen Antitypus, der der Antichrist ist und ebenfalls seinen Ursprung in Rom hat. Man hat dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden Fürsten, zwischen dem Fürsten des Bundes und diesen anderen Fürsten. Wenn man diese Prophezeiung zum Beispiel in der NIV liest, heißt es, so wisse nun und gibt Acht. Vom Erlass des Befehls, Jerusalem wiederherzustellen und aufzubauen, bis der Gesalbte, der Fürst, kommt, sind es 7 Siebener und 62 Siebener. Es wird wieder aufgebaut mit Plätzen und einem Graben, aber in kummervollen Zeiten. Und nach den 62 Siebenern wird der Gesalbte ausgerottet werden und mit nichts haben. Und das Volk eines Fürsten wird kommen, um die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das Ende kommt wie eine Flut, und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstungen, die schon beschlossen sind. Wenn man die jesuitische Sichtweise des Antichristen nimmt und auch wie sie den Antichristen in der Prophetie abhandeln, führen sie natürlich entweder Präterismus oder Futurismus ein. Wenn man diese Prophetie nimmt, können sie ihre Vorstellungen von Dispensationalismus damit einführen. Dann dieser Gesalbte. Ja, natürlich ist der Messias der Gesalbte, das ist schon korrekt. Aber der Gesalbte wurde auch auf jeden anderen Herrscher angewandt.
Auf den König.
Und auch einen Priester, der gesalbt wurde. Es ist also sehr unspezifisch, wogegen es die King James in einen sehr spezifischen Kontext stellt. Lass uns das etwas genauer behandeln. Als Jesus in Markus 1, Vers 15 sagte, dass die Zeit erfüllt ist, bezog sich das auf diese Prophezeiung, denn das geschah 27 nach Christus. Darum ist das so eine wichtige Prophezeiung. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Richtig? Die Erfüllung welcher Zeit? Dann kommt Jesus aus dem Wasser heraus und sagt, die Zeit ist erfüllt. Welche Zeit ist hier erfüllt? Doch die prophetische Zeit aus Daniel.
Genau.
Wann sandte Gott also seinen Sohn? Man könnte mit seiner Geburt argumentieren. Aber wann fing sein Dienst an?
Bei seiner Taufe.
Er fing bei der Taufe an. Und da sagte Jesus, die Zeit ist erfüllt. Die Prophezeiung von Daniel endet 27 nach Christus, was eben die Taufe war.
Und dann, als er sagte, es ist vollbracht.
Ja, das war, als der Krieg zwischen Christus und Satan in der Wüste einen Höhepunkt erreichte. Wo Adam, der erste Adam, versagte, machte der zweite Adam das Versagen wieder gut. Er besiegte also Satan in der Wüste. Am Kreuz bezahlte er den Preis der Sünde. Der Sünde-Sold ist der Tod.
So ist es.
Und als Stellvertreter des Menschengeschlechts nahm er die Strafe auf sich.
Den Sieg hatte er schon in der Wüste.
Richtig. Der Gesalbte könnte jeder Priester oder König sein, aber der Messias, der nicht für sich selbst ausgerottet werden würde, macht die Sache unzweifelhaft klar. Was bedeutet es, dass der Gesalbte nichts haben wird? Das sagen die neuen Englischen und alle Deutschen. Nun, es bedeutet genau das, nichts. Aber Jesus gewann alles und nichts, als er für unsere Übertretungen ausgerottet wurde. Das war der große Siegesruf. Er gewann das wieder, was an Satan verloren gegangen war, und er wird als König der Könige für alle Ewigkeit herrschen. Der Feind wurde bezwungen und der ewige Sieg errungen. Martin, spielt es eine Rolle, ob der Messias alles gewann oder nichts? Natürlich ist es wichtig, denn unsere Erlösung hängt daran.
Stimmt.
Meiner Meinung nach ist diese Übersetzung, diese neue Übersetzung, eine Beleidigung für Gott. Was ist mit Jesu Dienst im Heiligtum? Hebräer 9, Vers 12. Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. King James. Nimmt man die neue King James, die übrigens vom Textus Receptus an mindestens 1200 Stellen abweicht, steht da, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Allerheiligste eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Die NIV sagt dasselbe. Er ging nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern hinein, sondern ging ein für alle Mal in das Allerheiligste mit seinem eigenen Blut und erlangte dadurch ewige Erlösung. Martin, ist das Wort Gottes ein buntes Durcheinander, aus dem man sich das herauspicken kann, was einem gefällt?
Nein, vor allem wenn man diese wichtige Lehre hat. Das ist eine der grundlegenden Lehren, die die Sieben-Tags-Adventisten von den anderen trennt.
Richtig. Hier übersetzt die King James es mit Heiligtum, die New King James mit Allerheiligstes, wie auch die NIV. Man steht jetzt vor einer Wahl. Ging er ins Heiligtum oder ging er ins Allerheiligste? Nun, es ist sehr eindeutig, dass er nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern hineinging, sondern mit seinem eigenen Blut. Wann stand dieses Blut zur Verfügung, Martin?
Nachdem er auf der Erde gelebt hatte.
Also nach dem Kreuz, richtig? Wenn nun das irdische Heiligtum ein Typus für das himmlische Heiligtum war und ohne Blut kein Dienst im Heiligtum stattfinden konnte, weder im Heiligen noch im Allerheiligsten, und wenn Jesus nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern hineingegangen war, sondern mit seinem eigenen Blut, wo sollte dann sein Dienst beginnen? Im Heiligen oder im Allerheiligsten?
Im Heiligen.
Das ist auch logisch, denn sonst wäre die ganze Typologie des Alten Testaments null und nichtig.
Und du würdest auch wieder die Zeitprophetie der 2300 Abende und Morgen zerstören.
Ja.
Denn die endet damit, was Jesus tat, als er 1844 ins Allerheiligste ging. Das wäre damit verneint.
Dann hättest du den Höhepunkt der Prophezeiung Daniels über die 2300 Tage auch nicht mehr. Interessant ist dabei auch, dass sogar das Griechische einen Unterschied zwischen Hagion und Hagia Hagion kennt. Hagia Hagion wird für das Allerheiligste verwendet. Aber hier steht nur Hagion. Warum wird es dann mit Allerheiligstes übersetzt? Hagion bedeutet einfach Heiligtum. Aber die verschiedenen Abteilungen waren alle Teil des Heiligtums. Die Übersetzung der King James ist die einzige, die theologisch und typologisch einen Sinn ergibt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn indem man diesen einen Aspekt verändert, wird man 1844 los. Man entledigt sich auch des Voruntersuchungsgerichts. Und deshalb kann man auch mit den anderen Prophezeiungen herumspielen, die sich im Buch Daniel befinden. Zum Beispiel, ob das Gericht jetzt zugunsten der Heiligen gehalten wird oder den Heiligen übergeben wird. Das ist ein großer Unterschied, eine große zeitliche Lücke zwischen beiden Ereignissen. Alles wird durch diese einfache Veränderung sehr verworren. Diese Veränderung entledigt sich des Adventismus.
So ist es.
Denn es macht 1844 hinfällig. Jetzt werden die Leute sagen, ja, aber woher habt ihr denn 1844? Nun, es kommt von der Prophezeiung aus Daniel über die 70 Wochen, wovon wir gerade die Einleitung gelesen haben, deren messianischen Teil.
Ja, innerhalb der 2300 Tage.
Aber die Reinigung des Heiligtums, der antitypische große Versöhnungstag, befindet sich ebenfalls in dieser Prophezeiung. Denn das Wirken des Messias war am Kreuz nicht abgeschlossen. Der Sieg war gewonnen. Aber es sollten ja noch Generationen kommen, die einen Fürsprecher, einen Mittler benötigen würden. Und dieser Mittlerdienst fand im Heiligen statt und wurde dann schließlich am Ende der Prophezeiung über die 2300 Jahre ins Allerheiligste verlegt. Durch diese Veränderung wirft man das aus dem Fenster. Und jede evangelikale Lehre, die durch jesuitisches Denken manipuliert wurde, kann jetzt Anwendung finden.
Ja.
Jetzt steht eine bunte Mischung zur Verfügung. Hier nicht.
In der King James steht es fest. Da kann man nicht herumspielen.
Lass uns das ganz klarstellen. Sobald man anfängt, den Textus Receptus zu verwenden und jede Übersetzung, die darauf basiert, wird weitgehend dem Beispiel, das der King James hier zeigt, folgen.
Wenn man zu den früheren Versionen, zu der Übersetzung des Textus Receptus geht.
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Die neuen Übersetzungen zerstören die Lehre völlig. Was ist mit dem Sabbat und dem Gesetz Gottes? Das ist doch ein ganz wichtiges Thema, meinst du nicht, Martin?
Das ist ein erlösungsrelevantes Thema.
Diese Streitfrage wegen des Gesetzes, wurde das Gesetz abgeschafft?
Nein. Denn Jesus sagte, nicht ein Strichlein, noch ein Buchstabe vom Gesetz würde aufgelöst, bevor das Ende der Welt kommt.
Okay. Das Gesetz besteht also noch. Sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Schreibt nicht Johannes, wer sagt, dass er Gott liebt und seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm.
Stimmt.
Das sind doch sehr wichtige Dinge. Nun, das Gesetz ist unveränderlich. Bedeutet das, dass die Strafe für die Übertretung des Gesetzes ebenfalls unveränderlich ist?
Definitiv.
Also fordert die Gerechtigkeit Gottes genau diese Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit für die Gesetzübertretung ist die Todesstrafe. Doch das Gesetz ist unveränderlich. Weder ein Strichlein noch ein Buchstabe vom Gesetz kann aus dem Gesetz verschwinden. Also steht das Gesetz fest.
Ja.
Das bedeutet, dass die Gerechtigkeit ausgeführt werden muss. Das ist ein Dilemma. Denn wenn Gott vergeben möchte, bedeutet das, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Beide schließen sich gegenseitig aus. Wenn man dem Übertreter vergibt und ihn gehen lässt, gibt es keine Gerechtigkeit. Es ist eine sehr einfache Situation. Nehmen wir einmal an, jemand bringt dein über alles geliebtes Kind oder deine geliebte Tochter um. Oder tut noch Schlimmeres. Der Täter kommt jetzt vor Gericht. Früher war die Strafe für ein derartiges Verbrechen der Tod. Der Mensch sagt, was ich getan habe, tut mir sehr leid. Der Richter antwortet, ich nehme Ihre Entschuldigung an, Sie sind frei. Was empfinden die Eltern des getöteten Kindes wohl?
Schreien das Unrecht.
Keine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit fordert die Todesstrafe. Gott nahm das nicht leicht, sondern er nahm es auf sich und trug die Strafe in seinem Fleisch. Und um das tun zu können, musste er sich erniedrigen und ein Mensch werden, um uns gleich zu werden. Das ist so unfassbar.
Ja, weißt du, genau genommen ist das ein Schlag ins Gesicht für Gott, wenn man jetzt sagt, dass das Gesetz nicht mehr anwendbar ist. Dass er sterben musste, zeigt, dass es sehr wohl noch so ist.
Der Tod Jesu am Kreuz ist die größte Garantie, dass das Gesetz Bestand hat.
So ist es.
Wogegen die evangelikale Welt sagt, dass der Kreuzestod der Beweis dafür ist, dass das Gesetz aufgehoben wurde, dass es abgeschafft wurde.
Sie bringen da etwas durcheinander. Sie sagen, dass Gott so viel Liebe empfindet, dass er dir vergibt. Aber er hat so viel Liebe für dich, dass er für dich starb, um dir zu zeigen, dass das Gesetz gilt und er dafür einsteht. Das sagt, schau, meine Liebe für dich ist so groß, dass ich die Strafe für dieses Gesetz, das immer noch Bestand hat, auf mich nehme.
Anders gesagt, küssen sich Gerechtigkeit und Gnade am Kreuz. Lesen wir in 2. Mose 20 das Gesetz, das den Sabbat betrifft. Wir lesen es in der King James. Dort steht, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Springen wir zur NIV. Gedenke des Sabbattages, indem du ihn heilig hältst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber der 7. Tag ist ein Sabbat. Martin, das ist ein großes Problem. Ist er jetzt der Sabbat oder ein Sabbat? Wenn es ein Sabbat wäre, könnte es alles Mögliche sein, stimmt's? Für den Herrn, deinen Gott. An ihm sollst du keine Arbeit tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch deine Tiere, noch der Fremde innerhalb deiner Tore. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Durch die geringfügige Veränderung dieses kleinen, bestimmten Artikels hat man ein Riesenproblem theologischer Natur am Hals. Ist es jetzt ein Sabbat oder ist es der Sabbat?
Dieser ganze Abschnitt spricht über den Sabbat des Herrn. Wenn man daraus einen Sabbat macht, wem gehört er dann?
Noch eine Frage. Wenn es ein definitives Gesetz Gottes ist, dann hat nur die King James Version Gültigkeit, denn hier ist ein undefiniertes Gebot.
Nun, es kann jeder Tag sein.
Dein Schatz sagt dir, ich komme um 10 Uhr am Mittwoch an. Und du sagst jetzt, okay, sie kommt irgendwann diese Woche zu irgendeiner Zeit an. Ich gehe mal hin und hole sie am Donnerstag ab. Das funktioniert doch nicht wirklich, oder? Da wirst du Ärger bekommen. Hier haben wir Unterschiede. Und der Unterschied ist nur klein. Aber er ist nicht unbedeutend. Der siebente Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, und nicht ein Sabbat.
Stimmt.
Nie wird auf den siebenten Tag mit ein Sabbat Bezug genommen, also gibt einem die Abwesenheit des bestimmten Artikels im Hebräischen nicht das Recht, der mit einem ein zu ersetzen. Die NIV sowie einige deutsche Übersetzungen wiederholen diesen Hohn auf die Gerechtigkeit in 5. Mose 5, Vers 14. In 1. Mose 2, 1 bis 3 hebt Gott dreimal hervor, dass es der Sabbat ist und es gibt keine Aufzeichnung, dass er an irgendeinem anderen Tag geruht hatte. Es ist einfach nicht biblisch. Welche liegt nun richtig?
Definitiv die King James Version.
Ja, die andere muss falsch sein. Auch wenn dir der Theologe versichert, dass du kein kritischer Bibelgelehrter bist und du deshalb kein Recht hast, über diese Dinge zu sprechen, dann hat niemand das Recht, irgendeine Sprache für ein Gespräch zu nutzen, weil offensichtlich ja nur sie berechtigt sind, zu definieren, welche Wortwahl akzeptabel ist, auch wenn es das Gegenteil besagt. Warum es dann akzeptabel ist, ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
Wie soll man denn darin einen Sinn erkennen? Um das zu verstehen, muss man doch kein Bibelgelehrter oder Theologe sein, sondern Jesus gab jedem die Bibel und sagte, ihr müsst glauben wie ein Kind.
Ja, und er sandte Fischer in die Welt hinaus, um das Evangelium zu verkünden. In Wirklichkeit ist das äußerst hochgradige akademische Arroganz. In Apostelgeschichte 13, Vers 42 haben wir die interessante Geschichte, als Paulus den Juden predigte. Und dann baten die Heiden doch auch, diese Botschaft zu hören. Und sie kamen dann am nächsten Sabbat, um diese Sache anzuhören. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. So sagt es die King James Version. Die NIV sagt, als Paulus und Barnabas dabei waren, die Synagoge zu verlassen, luden die Leute sie ein, am nächsten Sabbat über diese Dinge weiterzusprechen. Hier hat man einen fundamentalen Unterschied. Zuerst einmal sind die Juden verschwunden. Jetzt verlassen Paulus und Barnabas die Synagoge. Und dann die Leute.
Ja, das kann jetzt wieder die Juden mit einschließen.
Das könnte doch jeder sein, stimmt's? Die Schrift ist hier in der King James eindeutig, dass Sabbat der Tag war, an dem die Juden Gottesdienst hielten. Warum lassen die neuen Versionen diesen Hinweis auf die Juden aus und verschleiern diese einfache Tatsachenfeststellung? Vielleicht deswegen, weil es so weniger auf ein Halten des Sonntags hinweist? Die King James macht es eindeutig, dass sowohl Juden und Heiden diese Botschaft am siebenten Tag Sabbats empfingen. Martin, die Reformatoren, die die Bibel in die King James Version übersetzen, waren äußerst penibel. Sie hatten ein Komitee. Und sogar noch Leute außerhalb des Komitees. Sie erhielten den Text in der Ausgangssprache im Mehrheitstext und mussten ihn übersetzen. Und sobald sie gemeinsam die Übersetzung befürworten, wurden sie mit hineingenommen. Es gibt so viele Leute, die sagen, nun, King James war ja nicht der beste König von allen. Einige sagen, dass er ein Freimaurer war und andere sagen dieses und jenes über ihn. Spielt das eine Rolle?
Er war ja nicht der Übersetzer der Bibel.
Er erledigte nicht die Übersetzung.
Sondern das Komitee.
Gab es einen Krieg gegen diese Übersetzung?
Oh ja.
Wollte Guy Fawkes, ein Jesuit, samt seiner jesuitischen Bande den König, die Übersetzer und das ganze Parlament, das für die Sache der Reformation war, in die Luft sprengen?
Doch.
Ist dieser Krieg vergessen?
Nein, er wird jedes Jahr gefeiert.
Ja, aber aus den falschen Gründen, stimmt's? Man wirft einfach Böller und hat keine Ahnung, was in der Geschichte passiert. Und keiner hat einen Schimmer. Martin, das ist interessant. Besteht die Möglichkeit, also jetzt reime ich mir etwas zusammen. Die beliebteste Bibel, die bei weitem beliebteste Bibel der protestantischen Welt, war die Geneva oder Genfer Bibel. Aber diese Geneva Bibel hatte sehr ausgearbeitete Fußnoten. Und diese waren sehr direkt. Sie nannten das Kind beim Namen. Sie war so wie einige unserer Studienbibeln. Wie ein paar unserer Studienbibeln, die es immer noch so sagen, wie es ist. Wenn man beispielsweise in Daniel über das kleine Horn liest, sagen einige unserer Studienbibeln direkt, wer das kleine Horn ist. Es ist der Antichrist, das päpstliche System. Einige sagen das so. Einige unserer Studienbibeln sind sehr wortkarg geworden und entfernen diesen Abschnitt. Das ist sehr interessant. Die Geneva Bibel hatte sehr ausführliche Fußnoten. Wenn es dann zu Thessalonicher und dem Mann der Sünde darin geht, all diese Dinge waren sie sehr konkret. Meinst du, dass das Rom reizt?
Aber sicher doch.
Okay. Lass uns ein hypothetisches Szenario annehmen. Entwerfen wir ein Worst-Case-Szenario und sagen wir, dass König James dabei war, was Rom anbelangt. Ich sage nicht, dass es so ist, sondern nur ein Worst-Case-Szenario. Wenn er nun selbst ein römischer Handlanger gewesen wäre und er den Protestanten erlaubte, die Kontrolle über das Parlament hatten, denn so war das interessanterweise, die Macht wurde von dem einen weggenommen und der ganzen Gruppe des Parlaments gegeben, nicht wahr? Wenn er also die Erlaubnis gab, sagen jetzt einige, dass die Erlaubnis unter der Bedingung gegeben wurde, dass es keine Fußnoten gab. Das wäre ein interessanter erster Schritt, um die belastenden Fußnoten loszuwerden, die in der Genfer Bibel waren. Es wäre eine Möglichkeit. Einige werden gleich Verschwörungstheorie schreien, aber das ist auch okay. Sogar wenn König James, wie wir sagten, ein Handlanger Roms gewesen war, ändert das immer noch nichts an der Tatsache, dass die Übersetzer den Mehrheitstext übersetzten und niederschrieben, was Gott gesagt hatte.
Richtig.
It still doesn't change the fact that the translators translated the received text and wrote down what God said.
Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Fußnoten erst einmal verschwunden waren, könnten sie vielleicht den Text dahingehend verändern, dass die neue Theologie von der Welt akzeptiert werden würde. Sie benutzen Werkzeuge wie Westcott und Hort, die meiner Meinung und auch der Meinung vieler anderer Autoren nach nichts anderes als verkappte Jesuiten waren. Wie Newman mit der Oxford-Bewegung wahrscheinlich auch einer war. So viel dazu. Sehen wir weiter, was die NIV hier gemacht hat. Sie veränderten es also zu Paulus und Barnabas und die Heiden veränderten sie zu Leuten. Nehmen wir eine andere Lehre her. Den Zustand der Toten. Wir haben gesehen, dass der Sabbat definitiv aufgeweicht und so wischiwaschi wurde, dass man alles andere als nur den siebten Tag hineinlegen kann. Stimmt's? Sehen wir uns den Zustand der Toten an. Es gibt viele Verse, die wir hier anführen könnten. Aber um der Kürze willen besprechen wir nur ein paar. Obwohl hier viele Verse angeführt werden könnten, wollen wir nur zwei zitieren, die in den modernen Versionen schmerzhaft der gesunden Lehre entgegengesetzt sind. 2. Petrus 2, Vers 9. So weist der Herr die Gottesfürchtigen aus, der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. King James. Eindeutig, einfach zu verstehen. NIV. Wenn dem so ist, weiß der Herr, wie er gottesfürchtige Menschen vor Prüfungen zu bewahren und die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufbewahrt, während er ihre Bestrafung weiterhin fortsetzt. Woher kommt dieser Unsinn?
Von Rom.
Nennen wir es Unsinn.
Ja.
Zu sagen, dass das genauso inspiriert ist wie die Übersetzung in der King James, ist völliger Unfug. Zuallererst stellt die NIV die vorherige Aussage durch den Satzanfang, wenn dem so ist, in Frage. Wer sagte denn noch, wenn dem so ist?
Satan machte das zu Anfang mit Eva so.
Okay, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Für mich klingt das sehr ominös. Und dann verwechseln sie Versuchungen mit Prüfungen. Denn lasst uns noch einmal hier in der King James lesen. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Sie übersetzen Versuchungen mit Prüfungen. Das ist Unsinn. Denn Gott verspricht uns im Vaterunser, uns vor der Versuchung zu bewahren, aber versichert uns, dass wir Prüfungen haben werden. Aber die NIV sagt, dass Gott uns vor Prüfungen bewahren wird, was nicht einmal stimmt. Es ist nicht einmal biblisch. Was beweist, dass die Wiedergabe der NIV abwegig und nicht einmal biblisch ist. Zudem eröffnet der Vers einen Weg für einen fehlerbehafteten Lesen der Schrift, einschließlich der falschen Lehre vom Fegefeuer und der ewig andauernden Hölle, weil es heißt, während er ihre Bestrafung noch über den Tag des Gerichts hinaus fortsetzt. Martin, ist das römisch-katholisch oder ist das protestantisch?
Das ist definitiv römisch-katholisch.
Okay. Welchen Text übersetzte Martin Luther?
Den Textus Receptus.
Glaubt Luther unter dem Eindruck dieses Studiums, dass die Toten nicht wissen und bis zum Tag des Gerichts schlafen?
Ja, und er musste dafür sein Denken verändern, denn vorher hatte er das nicht geglaubt.
Nein, zuvor war er ein römisch-katholischer Priester gewesen. Anders gefragt, ist es jetzt wichtig, ob man es so oder so übersetzt? Lass uns eine weitere Frage stellen. Sind das zwei verschiedene Lehren?
Ja, völlig.
Ist es eine völlige Verdrehung, ob Gott jetzt Versuchungen oder Prüfungen zulässt? Sind es im Grunde nicht zwei unterschiedliche Bibeln?
Siehst du hier in der zweiten, der NIV, kannst du Gott genau genommen die Schuld geben, wenn du Prüfungen erlebst. Man kann ihm sagen, ja, aber du hast doch in deinem Wort gesagt, dass ich keine haben werde.
Ich erhielt erst gestern einen Anruf von jemandem, der sehr verärgert war, weil es Prüfungen gibt. Warum macht Gott nichts dagegen? Prüfungen sind Gottes Wege, um die Schlacke zu entfernen. Und er hat uns Prüfungen versprochen. Als er Johannes und seinem Bruder andeutete, dass das der Fall sein wird, fragte er, ob sie diesen Kelch trinken könnten. Ja, das können wir. Okay, ihr werdet ihn trinken. Und sie mussten ihn trinken, stimmt's? Prüfungen, ja. Aber Gott wird es nicht zulassen, dass man über das hinaus versucht wird, was man ertragen kann. Das ist das Versprechen. Lass uns einen Blick auf Hiob werfen. Hiob 19, Vers 25. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am letzten Tag wird er auf der Erde stehen. Und ob auch nach meiner Haut Würmer diesen Körper vernichten werden, werde ich doch in meinem Fleisch Gott sehen, den ich selbst sehen werde, den meine Augen sehen werden und kein anderer, wenn auch meine Nieren in mir verschmachtet sind. Das heißt, mögen meine inneren Organe aufgelöst sein und meine Nieren von Würmern verzehrt sein, werde ich ihn mit meinem Fleisch sehen, ich werde auferweckt werden. Das bedeutet es, stimmt's?
Am jüngsten Tag.
Ja, am jüngsten Tag. Lass uns die American Standard Version lesen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und sich zuletzt über die Erde erheben wird. Es gibt einen Unterschied zwischen am jüngsten Tag und zuletzt. Ach, endlich! So könnte man das auch lesen. Und nachdem meine Haut, sogar dieser Körper, zerstört ist, werde ich dann ohne mein Fleisch Gott sehen. Martin, Ist er jetzt Kasper der Geist oder was?
Genau das Gegenteil.
Den ich, ja ich auf meiner Seite sehen werde. Und meine Augen werden ihn sehen und nicht als einen Fremden. Mein Herz ist in mir verschmachtet. Die amerikanische Standardversion zerstört diese Lehre völlig. Wenn wir das übrigens mit dem vorherigen Beispiel vergleichen, haben wir hier genau das gleiche Problem.
Ja.
Die Lehre vom Zustand der Toten ist also zerstört. Nun werden einige argumentieren, ja, aber man findet es immer noch an anderer Stelle.
Naja, aber...
Aber das ist doch so ein unsinniges Argument. Gibt Gott uns in seiner Bibel solch eine Auswahl und so viel Wahlmöglichkeiten, dass wir eine von beiden Lehren glauben können? Indem er nur eine kleine Bemerkung zugefügt wird, ein kleiner Tropfen Gift, um den Verstand zu verwirren? Welche von beiden stimmt denn jetzt? Da hat man doch ein Problem. Wenn Gott Gott ist und sein Wort unveränderlich, dann wird es doch beständig sein. Das macht die Schönheit des Wortes aus. Und wenn einige Verse schwer zu verstehen sind, dann muss man sie mit jenen Versen zusammenführen, die leicht zu verstehen sind. Dann weißt du den Kontext und musst das Schwierige im Kontext dessen anwenden, was eindeutig ist. Man argumentiert in seiner Lehre nicht vom Schwerverständlichen her.
Nein.
Man argumentiert vom Einfachen zur Lehre hin. Und dann muss das Schwerverständliche sich in die eindeutig einfachen Aussagen Gottes einfügen. Wie ist es mit der Lehre von rein und unrein? Markus 7, Vers 18 und 19 in King James. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außerhalb in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort, in dem so alle Speisen gereinigt werden. Vergiss nicht, dass in der King James das Wort Meats, also Fleisch, einfach Speise bedeutet. Zuallererst hat das hier nichts mit rein und unrein zu tun, sondern es geht um geistliche Verunreinigung, um das, was deine Augen wahrnehmen, deine Ohren hören, also das, was man in seinem Herzen verinnerlicht. Die Speise, die man verzehrt, geht hinein und man reinigt sich. Man wird sie wieder los. Das drückt auf eine sehr nette, saubere Art aus, was biologisch passiert. Lass uns die NIV lesen. Und er sprach zu ihnen, seid denn auch ihr so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärt er alle Speisen für unrein. Lass uns einfach diese kleine von mir geschriebene Zusammenfassung lesen. Dieser letzte Teil ist typisch für eine dynamisch äquivalente Übersetzung, bei der mehr die interpretierte als die tatsächliche Bedeutung des Textes wiedergegeben wird. Der Kontext dieses Verses befasst sich nicht mit dem Thema unreine Speisen, sondern vielmehr mit dem Zustand des nicht neu gewordenen Herzens. Martin, spielt es eine Rolle, dass die neuen Übersetzungen die Verpflichtung entfernen, Gottes Gesundheitsgebote zu befolgen?
Natürlich.
Natürlich spielt das eine Rolle. Ohne sie werden unsere Gesundheitsbotschaften und der Geist der Weissagung zum Spott. Nicht nur das, das Alte Testament wird zum Gespött.
Und so kommt es, dass Menschen einfach sagen können, aber wir sind doch unter dem neuen Bund und werfen das weg.
Genau. Nehmen wir etwas Einfaches. War es im Alten Testament falsch, Blut zu verzehren? Erklärte das Konzil von Jerusalem im Neuen Testament, dass es falsch ist, Blut zu essen?
Ja.
Isst man in Deutschland Blutwurst? Kraft welcher Schriftstellen finden Sie es akzeptabel, das zu tun?
Ich weiß es nicht. Und die meisten lieben ihr Steak medium, halb durch.
Das ist genau das Gleiche. Also Martin, das ist sehr interessant. Was die Übersetzer der NIV sich hier dachten, hat Vorrang vor dem, was Gott sagte. Richtig? Wenn er sagt, dass man sich nach dem Umgang mit einem toten Körper die Hände waschen muss, hat das immer noch Bestand? Oder ist es jetzt okay, Leichen anzufassen und sich danach nicht die Hände zu waschen?
Das hat noch Bestand.
Nun gut. Ist es jetzt okay, nicht länger Hygiene zu praktizieren, um das zu entfernen, was in den Abort fällt?
Doch, das ist sehr wichtig. Das ist natürlich immer noch relevant.
Welche Teile der Gesundheitsbotschaft wollen Sie loswerden?
Den Teil mit den Speisen.
Ja, den Teil über die Nahrung. Erklärt Jesus alle Speisen für rein? Steht das irgendwo in der Bibel?
Nein.
Das ist ein Hohn auf die Gerechtigkeit. Damit wird man eine sehr wichtige Lehre los und es hat die Menschheit zu dem verändert, was sie heute ist. Eine kranke Welt, in der wir leben. Nun gut. Die modernen Versionen zerstören auch die Identifikationen der kleinen Hornmacht aus Daniel 8 und 9. Das hatten wir schon besprochen. Besonders in den Fußnoten. Sie zerstören auch die Verse, die sich mit dem körperlichen Zustand eines Propheten in Vision befassen. Ich möchte nicht alles davon näher besprechen, aber wenn man Daniel Kapitel 7 hernimmt und dort in den Fußnoten der NIV liest, wer denn die kleine Hornmacht ist, werden sie dir erzählen, dass es Antiochus Epiphanes ist. Ein griechischer König. Sie schießen sich selbst ins Knie, denn die Bibel sagt, dass es aus dem vierten Tier vorkommt und nicht aus dem dritten Tier, dass das griechische Reich ist. Und Antiochus war ein Grieche. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Einige Studienbibeln lassen diesen Bezug ebenfalls aus. Aber die Reformatoren waren sehr eindeutig, wer diese kleine Hornmacht war, stimmt's? Martin Luther war bei dieser Sache genau genommen so eindeutig, dass Daniel das erste Buch des Alten Testaments war, das er übersetzte, nur um sicher zu gehen. Dann die Sache mit all den Versen, die sich mit dem körperlichen Zustand eines Propheten in Vision befassen. Nun, die Bibel ist doch so eindeutig, wie ein Prophet in eine Vision geht, wenn man nur das Buch Daniel liest.
Ja.
Zuerst verliert er alle Kraft.
Stimmt.
Dann fällt er hin und seine Augen sind offen. Dann wird er berührt und erhält übermenschliche Stärke und er spricht, obwohl nicht einmal Atem in ihm ist. Geh mal hin und versuche das in den neuen Übersetzungen zu finden. Das ist so verstümmelt und je nachdem, welche man liest, sind die Augen entweder geschlossen oder er kann kaum noch atmen oder was auch immer. Aber all diese Prophetiezeichen sind weg, sodass man anhand der Manifestationen gar nicht mehr bestimmen kann, ob jemand jetzt ein falscher Prophet ist oder nicht. Das ist sehr wichtig, wenn man es auf den Geist der Weissagung und Ellen G. White anwendet.
So ist es.
Die öffentlich vor Tausenden von Menschen und Medizinern in Visionen war und bei der alle Bedingungen genau zutrafen, wie sie im Mehrheitstext aufgeschrieben sind. Lass uns nicht in all diese Details gehen, sonst werden wir noch sehr lange miteinander sprechen. Aber einfach aus dem, was wir bis jetzt betrachtet haben, wurden die Säulen des Adventismus in den neuen Übersetzungen entfernt?
Man kann sich nicht auf das stützen, was die neuen Übersetzungen sagen.
Richtig. Wenn man jetzt eine Lektion oder eine Studienanleitung zu irgendeinem dieser Themen schreiben will, und man nur die neuen Übersetzungen benutzt, dann muss man die adventistische Lehre ignorieren, denn man kann sie damit nicht in den Vordergrund rücken, stimmt's? Lass uns die Gebote betrachten, denn jetzt wird es sehr interessant. Psalm 119, Vers 151. Du bist nahe, o Herr, und all deine Gebote sind Wahrheit. King James, beziehungsweise Schlachter. Geht man zur NIV, heißt es, und doch bist du nahe, Herr, und all deine Befehle sind Wahrheit. Nun, das sieht wie eine geringfügige Veränderung aus. Aber tatsächlich ist das eine größere Veränderung. Nun, manchmal kann man in der Schrift wahrscheinlich Befehle oder Weissagungen benutzen, was immer ich euch befohlen habe. Aber manchmal ist es ganz spezifisch Gebote, was sich auf 2. und 5. Mose bezieht. Stimmt's?
Richtig.
Und man muss sehr sorgfältig sein, wie man das macht. Indem man es zu Weissagungen umändert, hat man schon eine Verallgemeinerung. Wenn wir uns diese Sache mit Geboten und Weissagungen ansehen, wer hätte denn ein Motiv dafür, die Aufmerksamkeit von den Geboten wegzulenken?
Der Antichrist.
Ja, der Antichrist. Denn Daniel sagt sehr eindeutig, dass er Zeiten und Gesetze ändern wird, was sich auf die 10 Gebote bezieht. Nun, Rom entfernt das 2. Gebot und verändert das 4. Gebot, sodass es nicht länger heißt, was es eigentlich heißt und sich auf den Sonntag bezieht. Es wird zum 3. Gebot, obwohl es das 4. Gebot ist. Die anderen bleiben mehr oder weniger gleich, außer wenn es zum 10. Gebot kommt. Das teilen sie auf und lassen die Abschnitte darüber weg, was nach ihrer Ansicht nicht unter deiner Kontrolle, sondern unter ihrer Kontrolle stehen sollte. Sie haben also ein Motiv, sich gegen die Gebote auszusprechen. Lass uns sicher gehen, ob sie das so tun. Also Martin, hier ist ein Artikel aus der jesuitischen Zeitschrift America. Wie wir schon oft besprochen hatten, ist das jesuitische Nachrichtenmagazin in den Vereinigten Staaten. Papst Franziskus sagt, diejenigen, die gegenüber der Verkündigung des Evangeliums vorangingen, auf einem Bewahrer der Wahrheit bestehen, haben die Kirche schon immer bedroht. Wie wir schon erwähnten, lautet eine der Definitionen der Wahrheit, alle deine Gebote sind Wahrheit. Wenn du also die Wahrheit bewahrst, heißt das, dass du die Gebote hältst. Tatsächlich gibt es heute nicht zu knapp Verkündiger, die besonders durch die neuen Kommunikationswege Gemeinschaften durcheinanderbringen können. Sie treten in erster Linie nicht auf, um das Evangelium eines Gottes zu verkündigen, der die Menschen im gekreuzigten und auferstandenen Jesus liebt, sondern um als wirkliche Bewahrer der Wahrheit, wie sie sich selbst nennen, auf dem besten Weg zu bestehen, ein Christ zu sein. Und sie bekräftigen nachdrücklich, dass das wahre Christentum dasjenige ist, dem sie anhängen, was oft mit bestimmten Formen der Vergangenheit identifiziert wird und dass die Lösung für die Krisen von heute eine Rückkehr dazu ist, um nicht die Echtheit des Glaubens zu verlieren. Eine der Anzeichen dieser Vorgehensweise ist Starrheit. Mit der Verkündigung des Evangeliums konfrontiert, die uns frei macht, die uns froh macht, sind diese Leute steif. Immer diese Unnachgiebigkeit. Du musst dieses tun, du musst jenes tun. Starrheit ist typisch für diese Leute. Die neuen Verkündiger wissen nicht, was Demut ist, was Brüderlichkeit ist. Das ist der Pfad des sanftmütigen und gehorsamen Vertrauens. Die neuen Verkündiger kennen weder Sanftmut noch Gehorsam. Worauf beziehen Sie sich hier, Martin?
Das bezieht sich auf Menschen, die so wie wir verkündigen.
Und die über die Wahrheit sprechen. Und bestimmte Formen der Vergangenheit, das bedeutet, in die Geschichte zu blicken und über die Gebote zu sprechen, all diese Themen. Um es ganz eindeutig zu machen, sagen die Jesuiten uns in ihrem amerikanischen Review, was Papst Franziskus sagt: Die Begegnungen mit Jesus ist wichtiger als alle Gebote. Anders gesagt, spricht er über die geistlichen Übungen von Loyola, bei denen man eine Erfahrung der Begegnung macht. Also das, was man fühlt, was einem bei dieser spiritistischen Haltung dem Evangelium gegenüber begegnet, ist wichtiger als die Gebote.
Ja, das, was Sie als Ihren Heiligen Geist wahrnehmen, der dir durch deine Erfahrung etwas vermittelt.
Ja, und dein eigenes Gewissen, das Gottes Wort ersetzt. Er zitiert hier, der Apostel schreibt, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Jetzt schau, wie er das verdreht. Stattdessen bekräftigen Paulus Gegner, dass die Galater dem Gesetz folgen müssen, um gerettet zu werden. Wer macht das? Die gegnerischen Kritiker. Sie gingen rückwärts, sie lebten nostalgisch in vergangenen Zeiten, in der Zeit vor Jesus Christus. Der Apostel stimmt ihnen gar nicht zu. Er wirft hier zwei verschiedene Arten von Gesetz munter zusammen.
Wie es auch viele andere machen.
Ja, nämlich das Moralgesetz und das zeremonielle Gesetz?
Wenn es um den Galaterbrief geht, sind die meisten Leute verwirrt.
Und Galater ist ein schwieriges Buch, denn es bezieht sich auf beide Gesetze. Aber wenn es heißt, dass man nicht unter dem Gesetz ist, dann bedeutet das, dass man nicht unter der Verdammung des Gesetzes steht. Denn man hat ja Jesus Christus angenommen.
Und er nahm deine Stelle ein.
Ja, er wurde unser Stellvertreter. Aber wenn Gott den Preis für deine Sünde gezahlt hat, gibt es dir jetzt die Lizenz, um zu sündigen?
Nein. Und wenn er den Preis für die Übertretung des Gesetzes zahlen musste, verneint das Gesetz nicht, noch schafft es ab.
Ganz genau. Denk nur einmal an das unlogische Evangelium, das sie haben. Wenn Satan wegen der Übertretung des Gesetzes für immer aus dem Himmel geworfen wurde, ist man aber nach dem hier als Übertreter im Himmel willkommen. Ersetzt man damit nicht eine Gruppe von Übertretern mit einer anderen Gruppe von Übertretern? Nein. Wenn man die Erlösung in Christus annimmt, bedeutet das, dass deine Sünde vergeben ist. Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Der nächste Schritt ist dann, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Übertrete das Gesetz Gottes nicht länger. Das ist der völlige Gegensatz zu dem, was die Bibel lehrt. Und leider macht das nicht nur der Papst, sondern auch ein großer Teil der evangelikalen Welt schluckt das. Sie lebten nostalgisch in vergangenen Zeiten, in der Zeit vor Jesus Christus. Der Apostel stimmt ihnen gar nicht zu. Das waren nicht die Bedingungen, auf die er sich mit den anderen Aposteln in Jerusalem geeinigt hatte. Er erinnert sich sehr gut an Petrus' Worte, als dieser sagte: Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unser Väter noch wir haben tragen können? Da ging es um zeremonielle Themen.
Die Beschneidung.
Ja, die Beschneidung und all diese Dinge. Das hatte nichts mit den 10 Geboten zu tun. Das ist eine Einstellung. Der Artikel geht weiter. Der Apostel erklärt den Galatern, dass der Bund und das Gesetz in Wirklichkeit nicht unauflöslich verknüpft sind. Interessant. Aber Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Er kam also nicht, um es aufzulösen, richtig? Aber er sagt hier, das könnte man schon auflösen. Der Bund mit Gott und das mosaische Gesetz, das erste Element, worauf er sich stützt, ist, dass der Bund, den Gott mit Abraham aufrichtete, sich auf den Glauben an die Erfüllung der Verheißung gründete und nicht auf die Beachtung des Gesetzes, das noch gar nicht existierte. Mit Verlaub. Abraham hielt meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze. Wie kann dann das Gesetz noch nicht existiert haben? Und die Bibel ist dazu sehr eindeutig. Wo das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Wenn Adam und Eva es übertraten, gab es dann ein Gesetz?
Das muss es ja. Es geht ja gar nicht anders.
Das Gesetz ist unveränderlich. Das ist ein völlig unsinniges Argument. Abraham begann seine Reise Jahrhunderte vor dem Gesetz. Wie kann es dann sein, dass die Bibel sagt, dass er sein Gesetz hielt? Mit dieser Argumentation erreichte Paulus sein erstes Ziel. Das Gesetz ist nicht die Grundlage des Bundes, denn es kam später. Er bringt das Zeremonialgesetz mit dem Moralgesetz durcheinander.
Wenn irgendjemand das genauer wissen möchte, kann er sich unsere Folge zum Bund ansehen. Die Bünde sind Teil des Gesetzes.
Man kann sie nicht davon scheiden. Es war notwendig und gerecht, aber vor ihnen gab es schon die Verheißung, den Bund. Solch ein Argument schließt all jene aus, die aufrechterhalten, dass das mosaische Gesetz ein grundlegender Bestandteil des Bundes war. Nein, der Bund kommt zuerst und der Ruf erreichte Abraham. Die Tora, das Gesetz, war genau genommen in dem Abraham gegebenen Versprechen nicht eingeschlossen. Das war die verwirrteste Aussage, die ich je aus einer jesuitischen Feder gelesen habe.
Aber leider ist es wieder so, dass die meisten aus der evangelikalen Welt das Gleiche glauben.
Ja, hier haben wir einen weiteren Artikel vom National Report. Heiligkeit kommt nicht vom Befolgen rigider Regeln, sagt der Papst. Erlösung ist das Werk Gottes und nicht der Menschen. Also seien Sie vorsichtig und hören Sie nicht auf Fundamentalisten, die behaupten, Heiligkeit kommt durch das Befolgen bestimmter Gesetze, so Papst Franziskus bei seiner wöchentlichen Generalaudienz. Der Glaube, dass Heiligkeit von einem Befolgen bestimmter Gesetze kommt, führt uns zu einer starren Religiosität, eine Steifheit, die jene Freiheit des Gesetzes auslöscht, die Christi Erlösung uns gibt. Hüten Sie sich vor dieser Starrheit, die jene vorschlagen, sagte er am 1. September zu den in der Audienzhalle Pauls dem VI. Im Vatikan versammelten Menschen.
Martin,
die Bibel sagt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Aber dieser Mann sagt, hüte dich, sie streng zu halten.
Und die Leute machen aus dem Halten der 10 Gebote ein Joch, wogegen Jesus sagte, mein Joch ist leicht. Und wie wir schon erwähnten, die Wahrheit wird euch frei machen.
Ja, Jesus macht es ganz klar. Wer eines von diesen kleinsten Geboten auflöst, wird der Geringste im Himmelreich heißen. Und etwas später sagt er, dass derjenige nicht im Himmel sein wird. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen?
Halte die Gebote.
Das ist also völlig unbiblisch. Lass uns also diesen Vers lesen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Martin, verändert das Papsttum die Gebote? Brachen sie also die kleinsten oder sogar die größten?
Alle.
Alle? Was werden sie also sein? Die geringsten im Himmelreich. Und später heißt es, dass sie nicht dort sein werden. 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Würde das jetzt auf den Papst zutreffen?
Ja.
Leider ja. Besteht eine Möglichkeit, dass der Mann umkehren kann, oder hat er schon die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen?
Nun, das ist eine Sache zwischen ihm und Gott.
Ganz richtig. Nun gut, sehen wir uns das Wort Gebote an. Das Wort Commandment, also Gebote, erscheint in der King James in 168 Versen, wovon man 30 im Neuen Testament findet. In der NIV findet man das Wort Commandment, also Gebote, in 20 Versen, wovon man 6 im Neuen Testament findet. Gut, wir sind also von 168 Versen bei 20 Versen angekommen und von 30 bei 6. Das Wort Command taucht in der King James Version in 0 Versen auf. Dort wird das Wort nicht verwendet. Aber in der NIV in 184 Versen. Ist das jetzt einfach eine Feinheit? Die NIV übersetzt die gleichen hebräischen und griechischen Wörter, ob jetzt im Alten oder Neuen Testament, für Gebote manchmal als Gebote, die gleichen Wörter, aber meist als Commands, also Weisungen, wie wir sehen, während die KJV in ihrer Übersetzung der hebräischen und griechischen Worte mit Gebote konsequent ist. Warum benutzen sie manchmal Gebote, aber meist Weisungen? Nun, manchmal haben sie keine Wahl, weil es sich direkt auf die 10 Gebote, auf das Gesetz bezieht.
Ja.
Dann verwenden sie schon Commandments, Gebote. Aber das tun sie nur 6-mal. Und das gleiche Wort übersetzen sie an allen anderen Stellen mit Command, Deutsch öfters Weissagung. Martin, meiner Meinung nach ist das täuschend.
Das dient dazu, ihre Vorstellung zu vermitteln.
Okay, wir lassen gerade, was der Papst sagte. Nun, was der Papst sagt ist, man muss das nicht so ernst nehmen. Welches Wort würde er bevorzugen? Gebote oder Weisungen?
Definitiv Weisungen.
Verstehst du jetzt, warum das von der katholischen Kirche gebilligte Bibeln sind? Lass uns zu einem sehr wichtigen Vers kommen, wenn es um die Lehre geht. Offenbarung 22, Vers 14. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Die NIV und die modernen Übersetzungen im Allgemeinen verändern das zu: Selig sind, die ihre Kleider waschen dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Was davon stimmt nun, Martin? Sind es die Gebote oder ihre Kleider waschen?
Es muss die Gebote sein. Wenn man schon die Kleider hier einfügen möchte, dann hätte in seinem Blut dabei stehen müssen.
Aha, richtig. Lass uns das etwas näher betrachten. Die Begründung für die NIV lautet, dass man die Wiedergabe, ihre Kleider waschen, im Sinaiticus, den man in einem Abfalleimer fand, wohin er auch gehört, im Vaticanus, der in der Bibliothek des Vatikan gefunden wurde, in der Vulgata und in ein paar anderen alexandrinischen Handschriften findet. Jedoch die Kirchenväter, die diese Verse lange bevor sie in diesen Handschriften Sinaiticus, Vaticanus et cetera geschrieben wurde, zitierten alle seine Gebote tun. Ist das nicht interessant?
Ja, sehr interessant.
Das schließt Tertullian 299 nach Christus ein, Cyprian 248 bis 258 nach Christus und Tertonius 390 nach Christus. Der erste, der ihre Kleider waschen zitierte, war Athanasius, der Bischof von Alexandria im 4. Jahrhundert, 326 bis 373 nach Christus. Die frühen Schreiber wussten also nichts von ihre Kleider waschen. Wie schlich sich das dann ein, Martin? Das stammt von George Burnside, The New International Version or The King James Version, Leaves of Autumn Books.
Das ist extrem wichtig, denn mir sagten schon viele Leute, dass die Worte, die tatsächlich im Original verwendet wurden, können nicht mit Gebote übersetzt werden. Aber jetzt kommt heraus, über welches originale Griechisch sie sprechen.
Lass uns die antike Peshitta ansehen. Die antike Peshitta schreibt auch, seine Gebote tun, wie auch die koptische Ausgabe. Der Geist der Weissagung zitiert diesen Vers sehr oft und immer aus der King James Bibel. In früher Schriften erwähnt sie, wie korrupte Schreiber Worte der Schrift veränderten. Man sieht, wie leicht dieser Vers verändert werden kann. Hier hat man die seine Gebote halten auf Griechisch. Wie wir sehen, ist es dem, die ihre Kleider waschen, sehr ähnlich. Hoi, poiontes, tas, entolas, autor. Ob die Aussprache jetzt stimmt, ist ohne Belang. Lest einfach, wie es auf dem Bildschirm steht. Hier hat man eine kleine Veränderung. Hoi, pluontes, tas, dolas, auton. Also, ihre Kleider waschen. Lesen wir nun das Zitat aus früher Schriften. Jesus öffnete die Tore der goldenen Stadt und führte uns hinein. Hier wurden wir willkommen geheißen, weil wir die Gebote Gottes gehalten und ein Recht am Baum des Lebens hatten. Sehr eindeutig. Martin, dieses Wort Stola, du interessierst dich sehr für dieses Wort Stola. Sie lieben es, das in den neuen Übersetzungen hineinzubringen, stimmt's?
In der neuen Direct Translation von 2020, der Bibel auf Afrikaans, haben sie das Griechisch gar nicht mehr verändert, sondern gleich so gelassen.
Sie behielten die Stola. Aber wie wir sehen, ist das im Textus Receptus nicht vorhanden.
Nein.
Da steht Entolas und nicht Stolas. Martin, was ist denn eine Stola?
Das ist ein priesterliches, königliches Gewand.
Aha. Wer trägt dieses Gewand?
Die Priester oder der König.
Sind das die einzigen, die in den Himmel kommen?
Wenn man diesen Abschnitt liest, unglücklicherweise ist das widersinnig. Denn es heißt, gesegnet sind die, die ihre Stolas waschen, die werden dann...
Die Priester kommen dahin, aber der Rest von uns nicht. So funktioniert das wohl. Es ist lachhaft. Martin, der Textus Receptus ist diesbezüglich sehr deutlich und die King James, Schlachter und die Luther 1912 ist diesbezüglich ebenfalls sehr eindeutig. Wenn wir eine Übereinstimmung zwischen der Bibel und dem Geist der Weissagung haben und auch eine Übereinstimmung mit den Bibeln haben, die aus dem byzantinischen Stall kommen und eine Übereinstimmung mit den frühen Kirchenvätern, die diesen Vers auf diese Weise zitieren, warum besteht dann die Welt so nachdrücklich darauf, ihn zu verändern?
weil sie die Gebote loshaben wollen.
Ganz genau.
Noch etwas, wenn man das ganze Kapitel liest, dann macht es nur Sinn, in den Kontext die Gebote halten zu setzen. Wenn man Vers 15 liest, steht da, draußen sind diese, diese und jene, und das läuft auf Menschen hinaus, die die Gebote nicht halten.
Weil was sie draußen tun, gegen das Gesetz Gottes ist. Es ist sehr einfach. Es ist eine Geschichte, die mit Gegensätzen arbeitet. Das sind die, die es nicht schaffen, und das sind jene, die es schaffen werden. Es ist sehr einfach. Ihre Übersetzung ergibt keinen Sinn. Wie du sagtest, wenn sie wenigstens gesagt hätten, ihre Kleider im Blut des Lammes waschen. Aber welches Waschmittel werden sie wohl verwenden?
Wenn man das in den Kontext stellt, war das schon Absicht. Wie wir sahen, kommt das von diesen Abfalleimer-Handschriften. Hätte man den Textus Receptus genommen, wäre das nicht passiert.
Ist es möglich, dass Tischendorf ein Agent Roms war? Weil er ja beständig Rom besuchte und seine Manuskripte dem Papst weihte. Nun, das muss einem doch etwas sagen. Diese Leute, die in diese Art von Schwindel verwickelt waren, waren definitiv auf der Seite des Feindes. Manche sagen ja auch, das kann schon sein, aber sorry, das kann ich einfach nicht lesen. Also die King James Bibel beispielsweise. Und lass uns das noch einmal ganz deutlich machen. Wir sagten zu keinem Zeitpunkt, dass wir von der nur die King James Fraktion sind.
Nein.
Wir sind von der nur Textus Receptus Fraktion.
Für die, die sagen, ja, aber die King James ist die zuverlässigste in englischer Sprache. Wie du sagtest, auch die Geneva Bible. Aber wenn jemand denkt, die King James ist schwer zu lesen, soll er einmal die ausprobieren.
Ja.
Das ist mit den älteren Ausgaben, die auf dem Textus Receptus basieren, in all den anderen Sprachen genauso. Man kann nicht sagen, nur diese hier.
Wie ich schon sagte, als die King James herauskam, wurde sie nur sehr widerwillig angenommen. Denn die Leute hingen an ihrer Geneva-Bibel. Natürlich wurde die Sprache zum Problem. Chances, Englisch und das alles. Aber die Schwierigkeit, die da angeblich besteht, verschwindet, sobald man anfängt, ein paar einfache Regeln zu verstehen. Zum Beispiel, warum sie je und your, thein und so weiter verwenden. Das hatten wir schon vorher besprochen und werden es jetzt nicht noch einmal diskutieren.
Lass mich da vielleicht noch einmal anmerken, dass es für jemanden wie mich, der wie ich diese Dinge nicht schon seit langem studiert hat, ist der Geist der Weissagung eine unfassbare, von Gott gegebene Hilfe für das Studium.
Sobald man anfängt, es in der King James zu lesen und anfängt, den Parallelismus zu verstehen und anfängt zu verstehen, warum sie grammatisch so genau zwischen dir und euch unterscheidet, dann beginnt sich dir das Buch zu eröffnen. Die Sprache ist zudem so poetisch. Aus unerklärlichen Gründen schaffen es die Übersetzer nicht nur, das zu übersetzen, was Gott tatsächlich sagte, sondern ihnen gelang es auch, die Poesie einzufangen. Was ein erstaunliches Meisterstück ist, wenn man bedenkt, dass von einer Sprache in die andere übersetzt wird. Menschen, die sagen, sie möchten es einfach in einer einfacheren Sprache, wenn man anfängt, die poetische Sprache zu verlieren, wenn man anfängt, beim Gebrauch der Worte die Feinheit und Brillanz zu verlieren, nun, dann kommt man auf das Niveau des weltlich Banalen herab.
Losing the finesse and the brilliance of word usage. Well, then you come down to the level of the mundane.
Sogar wenn man nicht den poetischen Bereich anschneiden möchte, sind doch die anderen schlichten Aussagen in der King James auch immer noch ziemlich klar.
Nun, hier haben wir einen Artikel, der von Peter Mullen geschrieben wurde. Er ist Pfarrer der Church of England, sowie Autor und Radiopersönlichkeit. Dieser Artikel stammt vom 5. Dezember 2021, also nicht sehr alt. Er beklagt die Tatsache, dass die modernen Ausgaben die Sprache auf die Ebene des Banalen heruntergebracht haben. Und ich dachte mir, dass es nützlich sein könnte, einige der Dinge zu lesen, die er sagte. für die Menschen, die glauben, dass sie eine viel einfachere Sprache brauchen. Denn oft ist die einfache Sprache, in der die modernen Versionen übersetzt sind, in der Weise, wie die Dinge ausgedrückt werden, schon fast gotteslästerlich. Lass uns also etwas von dem lesen, was er zu sagen hat. Lass uns das Argument diskutieren, dass die Sprache der King James zu schwer verständlich ist. Hier ein paar Aussagen. Die King James Bibel: Meide alle Imitate, von Peter Mullen. Hier ist ein kleiner Einblick auf die Herrlichkeit für Sie. Dann zitiert er ein von der Kirche veröffentlichtes Statement. Gesegneter Herr, der du veranlasst hast, dass die ganze Heilige Schrift für unser Verständnis und Lernen aufgeschrieben wurde, gewähre uns, dass wir sie in einer solchen Weise hören, lesen, markieren, lernen und verinnerlichen, dass wir durch Geduld und den Trost deines heiligen Wortes die gesegnete Hoffnung auf das ewige Leben, das du uns in unserem Erlöser Jesus Christus gegeben hast, annehmen und für immer festhalten. Amen. Das war ein Gebet für einen besonderen Anlass. Er erklärt es. Das ist das Kollektengebet für den zweiten Sonntag im Advent, der heute allgemein Bibelsonntag genannt wird. Das wird nun an diesem bestimmten Tag gelesen. Also lassen Sie mich die Bibel heute Morgen feiern. Die echte, nämlich die King James Version von 1611. Vorsicht vor Alternativen, die so zahlreich und unangenehm wie eine Fliegenplage sind. Es gibt schlichtweg keine edle Wahrheit, die mit unedlen Worten ausgedrückt wird. Denn die Wortwahl bestimmt, was gesagt wird. Deshalb sollten wir das Beste wählen. Das ist meine Meinung. Ich dachte mir, dass es am besten wäre, wenn er seine Meinung darlegt und nicht du oder ich unsere Meinung darlegen. Wenn es um die Frage nach der Wahl der Sprache geht, dann gibt er ein paar Beispiele. Stoffstreifen ist kein Ersatz für Windeln. Und Maria war mit Kind, lässt uns an eine Madonna mit dem Kind denken. Sie war nicht schwanger geworden, wie es in einer unserer modernen, gottvergessenen Versionen heißt. Man kann nicht zufriedenstellend durch einen Spiegel in einem dunklen Wort mit dem krassen Literalismus rätselhafte Reflexion in einem Spiegel wiedergeben. Ebenso tönendes Erz oder klingender Schelle mit dröhnender Gong und klirrender Zimbel. Die King James war dafür vorgesehen, in der Kirche vorgelesen zu werden. Alle modernen Versionen klingen so, als ob sie von Leuten geschrieben wurden, die kein Ohr für Sprache oder Rhythmus hatten. Ich weiß nicht, ob du bis dahin beipflichtest, Martin, aber lassen wir unsere Meinung außen vor, damit nicht gesagt wird, dass das Ganze unsere Meinung sei. Die wahre Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die New English Bible gibt uns stattdessen den ersten Schritt, um Weisheit zu finden. Und dann, wenn ihr auch artige kleine Kinder wart, zeige ich euch den zweiten Schritt. Das ist Infantilisierung. Er sagt, wenn man wirklich diesen wunderschönen Satz, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, mit dem ersten Schritt, Weisheit zu finden, ersetzen, das ist so platt. Manchmal ist die Pedanterie der New Jerusalem Bible ihre pseudo-gelehrte Faszination für alles Fremde und Unklare. Übrigens ist die New Jerusalem Bible eine katholische Bibel. Einfach albern, wie in Du, Jahwe, erforsche mich. Martin, das klingt doch lästerlich, oder?
Ist das die Art, wie man mit Gott spricht?
Aber gelegentlich ist es gedankenlos, unpoetisch und banal, wie beim Ersatz spendet Jahwe Beifall für das zeitlos bekannte und faszinierende Schöne Jauchzet dem Herrn. Und bei einem Beispiel für höchste Idiotie erschließt sich die Bedeutung nicht mehr. Die KJV sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allerhöchsten bleibt, der spricht zu dem Herrn und so weiter. In der New Jerusalem Bible degeneriert das zu geschmacklosem, gewollten Verdunkeln. Wenn du im Schutz von Elion lebst und dir dein Heim im Schatten von Shaddai bereitest, kannst du zu Jahwe sagen. Das klingt doch schrecklich. Die NEB kann den Unterschied eher poetischen und metaphorischen Sprache zu einer buchstäblichen und beschreibenden Sprache nicht erkennen. Darum wird uns anstelle von Wölfen im Schafspelz die Pantomime, Stillblüte, Menschen, die sich als Schafe verkleiden, serviert. Wir erinnern uns vielleicht an Ulysses Flucht von den Zyklopen oder den abwerteten Ausdruck, ein Schaf, das sich als Lamm verkleidet, für eine Frau, die einen auf jung macht. In der King James Version sitzen die Menschen zu Tisch oder zu Abendessen, während die RSV einen Pharisäer erwähnt, der Jesus zum Abendessen außer Haus einlud. Wohin? Zu Garrick oder White's? Als unser Herr die Jünger auf dem Weg nach Emmaus tadelt, geschieht das ebenso. O ihr Toren und trägen Herzens, wird entmannt, um ein wie stumpfsinnig ihr seid zu werden. Das ist allerdings stumpfsinnig. Können Sie sich Jesus Christus vorstellen, wie er am Abend seines Auferstehungstages auch nur eine Minute eine derartige Sprache verwendet? Es hat diesen diskreten Charme, wenn die KJV sagt, es erging Sarah nicht mehr nach der Frauweise. Das ist wundervoll. Es scheint bis an die Unterwäsche der Worte zu reichen, wie es Dillian Thomas, ein anderer großer Bewunderer biblischer Prosa, formulierte. Doch die NJB wurde im Zeitalter der Sexualerziehung geschrieben, also kann sie selbstsicher geradewegs veröffentlichen, hört auf ihre monatliche Periode zu haben. Martin, kannst du dir das vorstellen? Hört auf, ihre monatliche Periode zu haben? Anstelle, es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Das ist wunderbar diskret. Und die große Hure Babylon, der King James Version, scheint ihren noch verliebten Charakter auch noch verloren zu haben, wenn die New Jerusalem Bible sie nur als die berühmte Prostituierte erwähnte. Wer ist das dann? Eskimo Nell? Mit geiziger Pedanterie ersetzte die New Jerusalem Bible Herberge mit Wohnraum. Vermutlich dachten sie, ihre Leser würden es wortwörtlich nehmen, dass wir denken könnten, Lukas hätte das Rose and Crown gemeint. Eine ähnliche Pedanterie entfernt den schönen Ausdruck einen bunten Leibrock und bietet uns eine verzierte Tunika an. Wie heuchlerisch und schäbig ist es von den kirchlichen Obrigkeiten, die KJV so unerbitterlich zu unterdrücken und sie nur bei einer Krönung oder einem Staatsbegräbnis eines so einzigartigen Mannes wie Winston Churchill herauszukramen und zu begaffen. Als ob sie ein Museumsstück wäre und wir alle nur tollpatschige Touristen. Der richtige Platz für die King James Version ist auf dem Pult jeder Kirche, um gelesen, markiert, gelernt und verinnerlicht zu werden, und das Woche für Woche. Nun, Martin, das ist die Meinung dieses einen Mannes. Also, ich habe die Bibel in den verschiedenen Übersetzungen gelesen und ich muss dem beipflichten. Sobald man anfängt, in den literarischen Stil, in die Poesie der Bibel hineinzukommen, hat das einfach eine gewisse Schönheit. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Das ist einfach vollendet. Oder, jetzt hör mal zu, Jahwe. Also, das ist nur noch gotteslästerlich. Ich kann das nicht einmal mehr lesen. Martin, Psalm 119, Vers 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und Josua 1, Vers 8 sagt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Das ist so schön, nicht wahr?
Das ist so beruhigend, dass man die vollständige Wahrheit lesen kann, wenn man Gottes Wort liest.
Lass uns dieses Thema jetzt zur Ruhe legen. Wir haben gesagt, was wir sagen wollten. Wir glauben das, weil es unserer Meinung nach wichtig ist, dass die Bibel nicht nur den Charakter Gottes widerspiegelt, sogar in ihrer Wortwahl, damit es uns auch ein Gefühl der Ehrerbietung übermittelt. Und dass ihre Lehre gesund ist und nicht widersprüchlich. Dann können wir vertrauen, dass Gott das, was wir lesen, wirklich sagte. Möge Gott uns Weisheit geben, wenn wir die Bibel studieren. Lass uns beten. Himmlischer Vater, Seitdem du den Menschen die Bibel in ihrer eigenen Sprache verfügbar machtest, gab es diese Streitfrage zu deinem Wort. Die Jesuiten nannten die King James Version jene giftige Natter und konnten es nicht erwarten, sie am Schwanz zu packen und sie zu vernichten. Wie es scheint, haben sie gründliche Arbeit geleistet. Und ob wir jetzt Bibeln auf Englisch, Afrikaans oder irgendeiner anderen Sprache lesen, ob auf Französisch oder Spanisch oder Portugiesisch, egal auf welcher Sprache dieser Welt, hilf uns, Herr, das zu lesen, was Gott wirklich sagte. Segne unser Volk, wenn wir diese Schrift studieren, die Wahrheit verinnerlichen und nach ihren Geboten leben. In Jesu Namen. Amen.
Amen.